Ja, guten Morgen von meiner Seite auch. Manche wie Hannes gut erholt vom Urlaub zurück, andere haben einfach durchgearbeitet und sind trotzdem ganz munter hier. Das ist schön, die Schüler freuen sich auf sinnvolle nächste Wochen, dass die Schule wieder anfängt. Und so hat jeder so seine kleinen Freuden und Leiden. Ja, ich möchte mal fragen, die Ehepaare unter uns. So eine rhetorische Frage, ich warte keine Antwort. Wer von euch, wer Mann oder Frau, wer braucht im Bad länger? Morgens und abends. Ist das die Frau oder ist es der Mann? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Es ist viel, sehr spannend. Können wir nachher mal erzählen. Also bei uns ist es so, das verrate ich euch jetzt mal, dass ich immer länger brauche. Immer. Oder es gibt, glaube ich, kaum eine Ausnahme morgens und abends. Und ja, also da könnte man ja daraus schließen, das ist ein Mann, der schaut genau hin, der nimmt sich ganz genau selber wahr, was mit dem so ist und wie er aussieht und so weiter und so fort. Vielleicht ist es auch so, dass man mit zunehmendem Alter ein bisschen mehr schauen muss. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht so geprüft. Aber man könnte denken, gut, der nimmt sich wahr, der schaut genau hin. Das ist einerseits richtig, aber andererseits auch völlig anders bei mir. Ich kann sehr selbstvergessen sein. Ich bin ein Typ, das habe ich so mitgekriegt, das hat sich auch nicht verändert, das ist ein bisschen heil geworden, glaube ich, aber sehr leistungsorientiert und zielorientiert. Und das ist so in meinem Kopf und Herzen drin, dass ich dann Pause mache, wenn ich fertig bin mit Dingen, wenn ich Dinge, Ziele erreicht habe. Und da nehme ich mich oft gar nicht so wahr. Da wird immer noch mal energiefrei, noch mal, und dann kommt einfach so ein bisschen Absturz, dass wenn man das nicht so wahrnimmt. Ich weiß nicht, wie es euch so persönlich geht. Also ich habe das natürlich extrem vor vielen Jahren erlebt, nicht wahrgenommen, viel Arbeit, viel Herausforderungen und immer noch mehr, noch was drauf und dann völliger Absturz in Burnout, Erschöpfungsdepression über viele, viele Monate. Das ist also das Extrem und da soll keiner hinkommen. Aber das passiert, man nimmt sich nicht wahr. Wie geht's einem eigentlich? Ich frage manchmal meine Frau, wie geht's mir eigentlich? Klingt vielleicht komisch, aber sie nimmt oft mehr wahr, wenn ich irgendwo in einen gelben oder roten Bereich komme, als ich selber. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr da perfekt seid, aber so unser Thema heute Morgen ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern es zieht sich die ganze Zeit durch. Gib auf dich Acht. Ich geb auf mich Acht. Könnt ihr das so von euch sagen? Ich geb auf mich Acht. Das klingt egoistisch, oder? So Wohlfühl und man hat sich selber im Blick und man guckt sich selber nur an. Nee, das ist zutiefst biblisch, dass wir auf uns Acht geben. Bist du eine, die auf sich Acht gibt? Auf den Körper? Wenn der Signale sendet, wenn die Seele anfängt zu rumoren, zu schreien, wenn Erschöpfung da ist des Körpers, wenn die Seele, wenn die Psyche irgendwo so ein bisschen ins Schleudern kommt, vielleicht auch schreit oder leise redet, nimmst du das wahr von dir? Das sind ja alles Signale, die schöpfungsgemäß sind, die Gott gibt, damit wir auf einem guten Weg bleiben. Nimmst du dich geistlich wahr? Wo bist du unterwegs? Es gibt viel geistlichen Krampf, man setzt Dinge durch und beißt sich durch. Und Gott sagt, jetzt mach mal langsam. Guck mal, wo du unterwegs bist. Guck mal, wie du unterwegs bist. Es gibt geistlich ganz viel Selbstbestimmung, dass man sagt, gut, mir ist alles gleichgültig, ich mache, was ich will. Das gibt's auch. Nimmst du das wahr, wenn du auf einem Weg bist, der gar nicht zu Gott hinführt, sondern dich, wenn du schon bei Gott bist, eher wegführt? Es ist ein tolles Thema. Also ich selber bin ziemlich begeistert davon. Also jetzt auch bei der Vorbereitung. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen was weitergeben an euch. Ich geb auf mich Acht. Wir hatten vor 2 Wochen nachgedacht über, ich geb auf dich Acht, auf meinen Nächsten Acht, auf den anderen Acht und gesagt, es wird so wenig wahrgenommen, so wenig hingeschaut und sehr schnell beurteilt und sehr schnell gehandelt. Das war vor 2 Wochen und jetzt geht's um uns. Ich gebe auf mich Acht. Jetzt könnt ihr einfach mal den Nachbarn völlig ausblenden, an den er denkt, dem das vielleicht jetzt gut tun könnte, sondern seht einfach mal euch. Ich gebe auf mich Acht. Also es geht darum, mich selber wahrzunehmen. Nicht den anderen, sondern mich selber. Das ist unser Thema jetzt und da wollen wir uns auf den Weg machen. Und ich lade euch ein, euch so reinzuversetzen in eine Lebenssituation eines ganz berühmten Mannes des Alten Testamentes, des Königs David, König von Israel, mit einer total bewegten Lebensgeschichte, Up and Downs, Höhen und Tiefen, Schuld und alles Mögliche und die Herrlichkeit Gottes erfahren und Gott angebetet und dann auf die Nase gefallen. Also eine ganz bewegte Geschichte, wie wir sie auch haben könnten. Und dieser Mann wird in dieser Situation, wo er über sich selber nachdenkt, wird er herausgefordert durch Verleumdung. Er wird verleumdet von anderen. Er wird verfolgt, er wird bedroht. Das können wir alles in diesem Psalm nachlesen. Er ist verunsichert, weil es ihm im Moment nicht mehr gut geht. Verunsichert, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Er weiß es nicht mehr. Er liebt Gott. Er ist ein Anbeter vor Gott. Aber er weiß nicht mehr, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist das, was im Moment geschieht, deshalb der Fall, weil ich den Weg Gottes und den Willen Gottes am Verlassen bin? Oder bin ich noch im Willen Gottes und das, was hier geschieht, ist einfach okay so? Und Gott gibt mir die Kraft, das durchzustehen. Und er fürchtet, dass seine Verfolger, seine Gegner ihn verführen könnten. Die einen mit List und die anderen mit Gewalt. Das ist so seine Situation. Er ist in Gefahr, am Glauben irre zu werden und hinterfragt sich, wo bin ich unterwegs? Weil er weiß, dass ein gutes Gewissen auch ein irrendes Gewissen sein kann. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das realisieren. Wenn jemand sagt, ich mache das mit gutem Gewissen, dann heißt das noch lange nichts. Es haben Menschen mit gutem Gewissen, mit bestem Gewissen die schrecklichsten Dinge getan schon. Sondern die Frage stellt sich, ja, ist das Gottes Wille? Ist das der Geist Gottes, der mich da führt? Oder ist es einfach nur meine von Gott gelöste Selbsteinschätzung? Und fromme Aktivität, intensive Mitarbeit in der Gemeinde ist noch kein Zeichen, wie du mit Gott unterwegs bist. Ich erinnere mich an eine Situation, dass ein Kollege von mir erzählte, Lobpreis, gesegneter Lobpreis am Sonntag, von einigen Leuten im Lobpreisteam, also nicht in der Gemeinde, im Lobpreisteam auch ein Ehepaar dabei. Und montags kriegt der Pastor einen Anruf von diesem Ehepaar oder vom Mann, Frau, weiß ich nicht mehr. Wir trennen uns, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben uns schon längst anders orientiert. Aber wir haben Gott immer noch hier gelobt und gepriesen, das alles zugedeckt, was an Elend und Sünde in uns schon drin war. Es geht. Es geht. Dazu sind wir fähig, nicht nur wir, sondern auch andere. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wahrnehmen, dass wir, wie David, etwas davon ahnen, dass wir uns selbst täuschen und irreleiten können. Dass wir uns einreden können, es ist alles gut, es ist alles richtig. Und Gott sieht es völlig anders. Er gibt auf sich Acht. Und das ist kein Egoismus, sondern das ist, was Gott gewollt ist. Und wie macht er das? Ich finde es so genial, wie er das macht. Er bittet Gott um Orientierung. Geistliche Orientierung, Schwerpunkt hier. Aber geistliche Orientierung hat ja auch was mit dem Körperlichen zu tun und mit dem Seelisch-Psychischen. Er bittet Gott um Orientierung. Und manche von euch, wahrscheinlich viele, kennen diesen Teil des Psalms auch auswendig vielleicht sogar. Psalm 139, David betet da, das ist das Ende dieses Psalms. Ich habe die Geschichte, seine Geschichte ein bisschen erzählt vorher. Die Situation, die Lebenssituation, in der er das betet. Es geht ihm nicht gut, er ist auf dem Weg, wo er nicht weiß, ist es noch richtig. Und ist es das, was wir auch kennen, wenn es uns nicht gut geht, fragen wir uns, bin ich jetzt von Gott weg oder ist er von mir weg oder ist Gott mittendrin in diesem Tal, mittendrin und dabei. Er betet in dieser Unsicherheit, nicht zu wissen, wo bin ich unterwegs. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Er weiß selber nicht, wie er es meint. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Also es ist kein rhetorisches Gebet, das es eigentlich weiß, sondern Er ist wirklich unsicher. Und Bilder helfen ja mir, vor allem als Bildermensch. Und ich, vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch. Diese kleine Grafik. David war mit Gott unterwegs. Und jetzt kommt plötzlich, und das könnt ihr uns einfach gleich übertragen auf euer Leben, kommt plötzlich irgendwas anderes noch rein ins Leben, irgendwas Dunkles. Und es läuft parallel noch. Du merkst noch gar nicht, du arbeitest noch in der Gemeinde mit, du redest noch ganz fromm, du sagst vielleicht auch noch Leuten von Jesus. Aber da macht sich schon was Dunkles breit, was nicht von Gott ist und was nicht von Gott kommt. Und das läuft eine ganze Zeit parallel. Und dann sagt David, prüfe mich, ob ich auf bösem Weg bin, der wegführt von Gott, oder ob ich auf gute, auf ewigem Weg bin, mit Gott unterwegs, hin zu Gott. Und um das geht's hier, wenn ich sage, ich gebe auf mich Acht, dass ich schaue, und das die Herausforderung für euch, das ist das, was Gott will an diesem Morgen von euch, dass ihr schaut, für euch persönlich, nicht für einen anderen, wo bin ich unterwegs? Ist etwas in meinem Leben, das sich da breit macht, das eigentlich von Gott wegführt? Irgendwas Dunkles, was nicht zu ihm gehört, was jetzt noch nicht erkennbar ist. Ich bin immer noch konform mit der Gemeinde. Nach außen hin wirkt alles noch gut. Ich mache noch Lobpreis wie dieses Ehepaar, aber da bahnt sich schon was an, hat sich schon was angebahnt und irgendwann, nach kürzerer oder längerer Zeit, geht's auseinander. Da wird's erkennbar für einen selber, aber auch für die anderen. Prüfe mich, ob ich auf gutem oder auf ewigem Wege bin. Also merkt euch dieses Bild, wenn euch das hilft, kann man die ganze Predigt damit daran festmachen. Also David kommt zu dem, jetzt komme ich nochmal auf einen ganzen Psalm, den ich jetzt nicht vorlese, aber einen Teil davon, Psalm 139. Er kommt zu dem, der ihn kennt, durch und durch. Am Anfang dieses Psalmes sagt er, Herr, du erforschest mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Er kommt zu dem, der ihn kennt. Er kommt zu dem, der in jeder Lebenssituation bei ihm ist, egal was da gerade abgeht. Ich gehe, Vers 3, ich gehe oder liege, so bist du um mich. Du siehst alle meine Wege. Du siehst, wo ich unterwegs bin. Er kommt zu dem, es ist einfach, dieser Psalm ist genial, er kommt zu dem, der ihn geschaffen hat. Vers 13, 14, denn du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Der sagt, ich bin wunderbar gemacht und ich möchte auf dem Weg bleiben. Auf dem Weg dessen, der mich wunderbar gemacht hat. Ich möchte nicht abweichen. Du hast mich wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und er kommt zu dem, der sein Leben schon sah. Große Herausforderung für unseren begrenzten Verstand. Der sein Leben schon sah, bevor er geboren wurde. Vers 16 und 17. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Zu dem Gott kommt David, um Orientierung zu bekommen. Er gibt auf sich Acht. Es ist ihm wichtig, dass er von Gott her erfährt, wo er unterwegs ist. Er macht sich nicht selbst zum Maßstab, nicht seine Erkenntnis, auch nicht der Leute drumherum. Er möchte nicht auf bösem Wege unterwegs sein. In diesem Wort bösen Weg, da steckt ganz viel drin. Vom Hebräischen her, das Weg, das Wort Weg, das wir ja alle bestens kennen, beschreibt einen ausgetretenen Pfad. Oder eine Karawanenstraße, eine Spur, die die Karawane zieht. Also so, ich übersetze es mal. Das ist da, wo man entlang geht, wo man unterwegs ist. Das ist der Weg, Mainstream. Also das machen ja alle. Alle machen das ja. Und wie kann man das heute anders machen? Also wenn du merkst, das ist ein Argument, das machen doch andere auch, vielleicht auch andere Christen, dann bleibt trotzdem die Frage, ist das Gottes Wille oder nicht? Es ist ja, Jesus redet auch mal vom breiten und schmalen Weg. Und es ist ja tragisch, wenn man sich an anderen orientiert, dass man mit der Masse auf dem falschen Weg unterwegs sein kann. Und ich könnte jetzt ganz viele Gebiete aufzählen, wo das so eine Frage ist, auch in unserer Zeit. Aber da haben wir jetzt die Zeit nicht dazu, sonst überlasse ich euch. Und dann redet er vom bösen Weg. Ich möchte nicht auf bösem Weg unterwegs sein. Und der böse Weg ist der Weg des Abgotts, wörtlich hier. Der Weg der Trübung, wo die Dinge unklar verschwommen werden. Es ist letztlich ein Weg, ihr habt das Bild vielleicht noch vor Augen, es ist letztlich der Weg, der schwarze Weg hier bei dem Pfeil, der wegführt vom ewigen Weg, der herausführt aus der Gemeinschaft mit Gott. Weil diese Schuld und diese Sünde, die kann Gott nicht segnen, da kann er nicht unterstützen, sondern da kann er nur rufen zur Umkehr. Und das macht er auch auf diesem Weg noch. Aber es ist nicht der Weg, der Gott gefüllt, es ist der böse Weg. Und was ist die Alternative? Das ist irgendwie spannend. Was ist die Alternative? Was ist das Gegenteil vom bösen Weg? Wir würden sagen, guten Weg, klar, der gute Weg. Aber nein, es ist mehr. Er möchte auf ewigem Weg unterwegs sein. Das ist viel mehr als ein guter Weg, viel mehr. Das ist der Weg mit Gott und der zu Gott hinführt. Der ewige Weg. Es gibt ja viele gute Dinge in dieser Welt, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Das ist zu wenig. Böser Weg oder ewiger Weg? Der Weg zu Gott, der Weg, der ins Leben führt, und es geht fast nicht anders, als dass einem dann Jesus einfällt, das konnte David noch nicht zitieren, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist dieser ewige Weg, dieses ewige Leben, das hier schon beginnt im Leben eines Menschen, der sein Leben Jesus gibt, der sich entscheidet für ihn, der neu geboren wird, von oben geboren wird, der neues Leben bekommt durch den Heiligen Geist. Das ist ewiges Leben schon hier. Das beginnt hier. Und diesen Weg und diese Gemeinschaft möchte David nicht riskieren. Und deshalb nimmt er sich wahr, gibt auf sich Acht. Es wäre spannend zu erfahren, was sagt Gott denn jetzt zu ihm in dieser Situation? Aber es wird uns nicht gesagt an dieser Stelle. Vielleicht war es auch gar nicht so wichtig für uns. David hatte sicher was gehört. Aber für den Leser des Psalms ist es vielleicht nicht so wichtig. Was für uns wichtig ist, ist, was Gott uns heute morgens dir und mir sagt. Du, gib auf dich Acht. Erkenne mit Gottes Hilfe, wo du unterwegs bist. Wo du im Moment unterwegs bist. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott manche, bevor er jetzt überhaupt drüber nachdenkt in den nächsten Tagen oder Wochen, dass manche schon weiß, dass hier so eine Mischung vorliegt, scheint noch alles auf einem guten Weg zu sein, nach außen hin. Aber mit dem Herzen bin ich schon ganz woanders. Erkenne mit Gottes Hilfe, wo du unterwegs bist. Und das ist die Frage, kannst du das so von Herzen auch für dich beten, was David hier betet? Erforsche mich, Gott. Oder möchtest du es gar nicht? Ich möchte gar nicht wissen, wo ich unterwegs bin. Ich weiß es eigentlich und ich will es nicht sehen. Ich will es nicht hören. Ich will es nicht fühlen von ihm. Ich schieb's weg. Ist es dein Gebet? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Also es geht darum, zu hören, nochmal dieses Bild, zu hören, was man droben sagt, zu hören, was Gottes Wort, was der Geist Gottes, was Jesus sagen möchte zu deinem Leben, zu gerade auch zu diesen vielleicht verborgenen Dingen, die sich da breit machen, die du noch rechtfertigst, wo du dich vielleicht sogar noch gut findest, so eine große Weite demonstrierst, vielleicht für dich selber. Und Gott würde sagen, du, da bahnt sich was an in deinem Leben, das ist gefährlich. Das könnte dich wegbringen. Und deshalb zieh die Reißleine rechtzeitig. Hören, was man droben sagt. Wie kann man rauskriegen, was, wie Gott dich jetzt hier sieht? Wie kannst du das rauskriegen? Und da leben wir jetzt gerade in der idealen Zeit, finde ich. Die Fastenzeit ist genial dafür, rauszukriegen, mehr Zeit, bewusst Zeit zu nehmen zum Hören. Fastenzeit 2017. Aschermittwoch ist schon vorbei, aber es ist noch nicht zu spät. Heute ist der 5.3. Es ist noch nicht zu spät, bis Samstag vor Ostern geht die Fastenzeit, einfach die Zeit zu nutzen. Mit diesem Gebet erkenne mich und zeig mir, wie ich es meine und sieh, auf welchem Weg ich unterwegs bin. Es ist Zeit der Orientierung Das legst du natürlich fest, ob du das möchtest oder ob du sagst, alles ist okay, dann ist es, wenn das so ist, das ist das super, dann brauchst du das nicht. Aber vielleicht ist es gut, einfach mal nachzudenken. Und ich lade dich ein, da haben wir ja dieses tolle Motto, sei dabei für ganz unterschiedliche Aktivitäten. Und das passt hier auch ganz gut. Und ich habe euch ein Blatt auf den Platz gelegt, müsste auf jedem Blatt sein. Dieses Blatt, sei dabei. Und das möchte ich jetzt euch mit euch mal kurz durchschauen. Fastenzeit 2017 im Christusforum, das heißt also nicht, dass wir hier Fasten und hier Orientierung suchen, sondern das können wir natürlich viel besser allein. Aber diese Zeit zu nutzen unter diesem Thema, unter diesem Gebet, ich gebe auf mich Acht, und diesem Psalm von David da mitzuhaben. Vielleicht kann diese Zeit eine ganz große Hilfe sein, dich zu konzentrieren auf deinen Weg, herauszufinden, wo du unterwegs bist, wenn so manches andere einfach wegfällt. Fasten ist ja sehr biblisch, Altes Testament, Neues Testament. In der Zeit der Traurigkeit schreibt Daniel, ich aß die ganze Zeit über kein Fleisch und keine wohlschmeckenden Speisen, trank keinen Wein und pflegte mein Gesicht und mein Haar nicht mit Öl. Also toll hier, ne? Also das, für mich sagt das auch nur, er hat sich mit Öl gepflegt sonst, ne? Also es ist schon sehr, also Kosmetik auch für Männer ist durchaus nichts Neues. Aber er hat das dann mal weggelassen und hat sich Zeit genommen, sich zu orientieren. Und Jesus sagt etwas über das Wie des Fastens und das, was es bringt. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Oh, mir ist so schwach heute Morgen. Ich habe jetzt 3 Tage nichts gegessen und oh, und mach das für Gott. Und das sagt Jesus, das ist Quatsch. Ne? Also das ist nicht der Sinn des Fastens. Da sagt er, Mensch, du Arm und du machst so einen heldenhaften Act hier, toll. Dann ist schon eigentlich der Effekt wieder weg. Sie haben ihren Lohn schon damit erhalten, sagt Jesus. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und dieses Belohnen möchte ich jetzt ganz direkt auf das beziehen, dass Gott dir einfach Erkenntnis gibt, dass er prüft und dir die Ergebnisse sagt, wie er es meint und wo du unterwegs bist. Und das ist großartig, wenn er das tut. Apostelgeschichte 13. Die Gemeinde diente dem Herrn mit Gebet und Fasten. Und da sagt der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Gott beruft, auch unter Beten und Fasten. Die Gemeinde war nicht im Aktionismus verfallen, sondern sie hatte Zeit zu beten und zu fasten, auch zu schweigen und zu hören, was der Geist Gottes sagt. Das ist die effizienteste Art von Gemeindearbeit, das zu tun, was Gott schon durch seinen Willen vorbereitet hat. Aber das müssen wir wissen. In der Gemeinde lässt sich vieles Gutes tun, viel Gutes, viel Gutes. Wir können uns völlig erschöpfen mit Gutem tun, was geistlich auch richtig ist. Aber ob es für uns dran ist und ob es für dich dran ist, das erfährst du durch den Geist Gottes. Und da braucht er Zeit zu reden. Apostelgeschichte 14, in jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Das ist nur eine Mini-Auswahl. Wenn ihr mal schaut, im Internet, was unter Fasten steht, Fasten der Bibel, dann findet ihr viel, viel mehr. Nur ein paar Ansätze, damit ihr merken, das ist was Biblisches, was wir machen. Und das ist auch nicht eine Aktion, ein Werkzeug, um Gott zu zwingen, das zu tun, was ich jetzt will, ne, sondern überhaupt gerade gar nicht, ne, sondern es ist eine Aktion, zu erkennen, Herr, wie bin ich unterwegs, wo bin ich unterwegs? Und daraus ergibt sich ja auch aus diesem Wahrnehmen, das Beurteilen, gibt sich ja auch das Handeln. Aber vordergründig möchte ich die Fastenzeit jetzt für uns mal so sagen, es ist das Wahrnehmen, ich gebe auf mich Acht, ich will hören, was der Geist Gottes sagt, wie bin ich unterwegs. Fastenzeit 2017, ich habe schon erwähnt, wie lange das geht, Fasten praktisch, weiß nicht, wer da schon sehr viele Erfahrungen hat, also Fasten bedeutet Verzicht auf feste Nahrung, man kann auch nur Wasser trinken, oder Fasten mit Wasser und Saft oder Gemüsebrühe oder Ähnliches. Da gibt es ganz viele gute Dinge, auch im Internet, da kann man ganz viel finden. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht jetzt einfach sagen, ich esse jetzt nichts mehr und trinke nichts mehr und dann warte ich, bis Gott sich mir offenbart. Was eigentlich ist es dann so, dass du nur noch ans Essen und Trinken denkst und Gott sich gar nicht offenbart, sondern nur deinen Magen hörst. Also es ist wichtig, da das zu tun, was im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesus sich auch bewährt hat. Und das kann man nachlesen, das kann man finden. Wie man das einleitet, will ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Und wer gesundheitliche Probleme hat, der soll da einfach, wer Medikamente nehmen muss und so weiter, soll da nicht jetzt einfach aufhören damit. Das wäre fatal. Also das habe ich hier nicht gesagt. Das ist mir wichtig. Ich habe es deshalb auch aufgeschrieben. Der muss das entweder lassen und dann ist es auch gut. Er kann anders hören, muss nicht durchs Fasten hören. Er kann anders hören oder auf jeden Fall ist es gut, mit dem Arzt dann zu reden. Also Fasten, das Eigentliche, und da drücken wir uns ja gern auch drum, ich auch, Nahrungsverzicht, weil das macht ja was mit einem. Aber man kann auch, und das ist auch okay, gewisse Dinge sich einschränken, verzichten oder einschränken. Hat man ein paar Sachen aufgeschrieben, man kann sagen, ich verzichte jetzt immer aufs Abendessen. Aber natürlich esse ich nicht mittags dann das Doppelte oder so. Ne? Also ihr versteht schon, es geht ums Herz. Süßigkeiten kann man definieren, was gehört da dazu. Ich habe es ja so definiert, Schokolade und alle anderen Süßigkeiten, aber Kuchen gehört nicht dazu. Also mir ist es einfach wichtig, stell dir vor, ihr ladet mich ein und meine Frau zum Kaffee trinken und habt einen Kuchen gebacken und ich sage, ich esse keinen Kuchen. Geht auch, ne? Dann sage ich, faste. Ne? Aber man muss da einfach einen guten Weg finden, das für sich einfach auch definieren. Aber festlegen, nicht jetzt von Tag zu Tag entscheiden, dann seid am Schluss, ja, macht er alles wie vorher auch. Also so kenne ich es von mir. Man kann auf Alkohol verzichten. Das ist ja für diese Gegend besonders herausfordernd. Ja? Oder? Also ich glaube, ich habe noch in keinem Jahr so viel Bier getrunken wie hier. Also es bietet sich einfach an und es ist lecker und es ist toll. Ne? Es ist so. Meine Frau sagt gestern, du, da habe ich noch einen Rest Wein vom Kuchen. Magst du den? Ich sage, nee, das ist für mich jetzt einfach mal nicht dran. Ne? So mancher entdeckt beim Fasten, dass er abhängig ist vom Alkohol, dass ihm ganz mies geht, wenn er keinen Alkohol mehr trinkt, weil er so einen gewissen Spiegel hat und dann ist er nicht mehr da. Und da ist es gut, das rechtzeitig zu merken. Da hat's Fasten noch einen ganz anderen tiefen Sinn. Bei den Mönchen früher war Bier nicht verboten, das war kein Thema. Die haben sogar Starkbier gemacht, die haben es doppelt so stark gemacht, weil sie sagen, das ist ein Nahrungsmittel in der Fastenzeit, ein flüssiges. Weil das Feste ging ja nicht. Ne? Also ihr merkt, es gibt eine breite Variante, es gibt keine festen Gesetze, aber überhaupt sich zu entschließen, auf was zu verzichten, Nikotin. Also ich habe zu meiner Frau immer gesagt, ich glaube, ich mache Verzicht auf Nikotin. Ich rauche seit dem 16. Lebensjahr nicht mehr. Das ist kein Opfer, ne? Das ist euch allen klar. Man muss schon was nehmen, wo man auch merkt, dass es ein Verzicht ist. Fernsehen ist ein möglicher Verzicht oder Internet, das allgemeine Surfen, Spiele oder auch Seiten, die einem gar nicht gut tun, zu sagen, nein, ich schalte das Ding schon gar nicht an, wenn ich beruflich jetzt nicht rein muss, ich mach's daheim nicht mehr, ich lasse es aus, ich führe mich nicht selber in Versuchung, Dinge zu tun, anzugucken, die mir nicht gut tun. Das ist auch Fasten. Und vielleicht entsteht da durch eine gute Gewohnheit, das nachher auch nicht mehr tun zu müssen. Aber vielleicht kann das Fasten so ein Break sein für so eine Zeit. Ihr habt da eure eigenen Dinge, soziale Medien und so weiter und so fort, Konsum. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was da drin ist. Aber ich wünsche mir, und deshalb auch dieses Blatt, dass ihr das mitnehmt und euch mal Gedanken macht oder was anderes dazu schreibt. Ich habe jetzt an 1000 Sachen gar nicht gedacht, die für euch vielleicht dran oder wichtig sind. Und euch das da reinschreibt. Und ich würde mich, ich habe jetzt letzte Seite, CFA Fastengruppe steht da. Du verzichtest in der Fastenzeit auf irgendwas, etwas, um mehr Zeit für Gott zu haben. Du möchtest erfahren, wie es anderen damit geht. Du freust dich auf eine Zeit gemeinsam Gebets und hör uns auf Gott, sei dabei. Beim Treffen der CFA Fastengruppe, das ist jetzt nicht eine feste Gruppe, die wir hier bilden, sondern du weißt, ob du fastest in irgendeiner Form oder ob du es probierst, wenn du nach 10 Tagen oder nach 4 Tagen rausfliegst, ist kein Problem, komm trotzdem am 8. April, da tauschen wir einfach mal aus. Wie ging's uns damit, so rein körperlich, seelisch, geistlich? Was hat Gott getan derzeit? Wenn man das erzählen kann, kann man das erzählen. Wir beten gemeinsam. Aber ich finde es einfach schön, wenn man nicht allein unterwegs ist. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr euch da was vornehmt, mit einer Person eures Vertrauens das auszutauschen. Was ich mir für mich vornehme, das kann ich auch jederzeit wieder korrigieren. Ne? Ich sage, ja gut, ich habe mir jetzt Alkohol vorgenommen, aber jetzt bin ich dann da und da und es weiß ja eigentlich keiner. Okay, ich habe mir Schokolade, jetzt esse ich, weiß ja keiner. Also wenn wir das anderen sagen, die uns dann auch mal wieder fragen, das hilft total. Also das ist nicht, das hilft, die Selbstverpflichtung ist eine Sache, aber das anderen noch zu sagen, wäre super. Also ich lade euch ein, bei diesem gottgewollten Abenteuer dabei zu sein. Und vielleicht, und es gibt ja unterschiedliche Aspekte, es gibt eine ganz starke Bewegung jetzt im Moment, die Fastenzeit auch zu nutzen für Erweckung in Europa, für neue Reformation in Europa, dass viele Leute für Europa beten, kann man alles auch machen. Es ist gut, es ist eine gute Sache. Ich habe euch vor 2 Wochen auch dieses Gebet für Deutschland vorgestellt. Draußen liegen noch Prospekte. Es ist auch gut. Aber für mich ist es jetzt einfach wichtig, für uns als Gemeinde, für dich persönlich, wenn du das so mitnehmen kannst, einfach mal zu schauen, wo bin ich unterwegs? Ich gebe auf mich Acht. Ich finde es eine tolle Sache, wenn viele mitmachen und wenn Gott Möglichkeit bekommt, uns zu zeigen, uns zu prüfen, wo wir unterwegs sind. Da geht es ja nicht um Kontrolle, dass er sagt, oh, jetzt ist der wieder da, sondern er möchte, dass es uns gut geht, dass wir in enger Gemeinschaft mit ihm leben und nicht nur starten, sondern bleiben. In unserem Körper, unserem Leib, mit unserer Seele und auch mit unserem Geist. Ich möchte mit uns beten, wir bleiben dazu sitzen. Jesus, ich danke dir, dass du uns das vorgelebt hast. Du bist 40 Tage in der Wüste gewesen und das hat dir überhaupt nicht geschadet. Du hast Kämpfe auch mit dem Bösen dadurch gestanden in der Zeit. Du hast es ausgehalten und du hast es nicht nur ausgehalten, sondern du hast eine ganz besondere Vollmacht bekommen in dieser Zeit. Und so bete ich auch für jeden von uns, dass wir den Mut finden, auf dich zu hören, uns prüfen zu lassen von dir, wie wir es meinen, uns korrigieren zu lassen, vielleicht radikal umzukehren, vielleicht kleinere Korrekturen vornehmen zu lassen von dir. Du möchtest, dass wir auf den ewigen Weg kommen und auf dem ewigen Weg bleiben, mit dir unterwegs sein und der Weg, der zu dir hinführt. Das ist dein Herzenswunsch und deshalb gibst du uns auch diese Fastenzeit, wo wir ein bisschen Einhalt haben, wo wir vielleicht ein bisschen langsamer machen da und dort und wo wir erkennen, wie wir unterwegs sind. Herr, danke dafür, dass du uns dieses Geschenk machst. Amen.